Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In westlichen Ländern haben islamistische Terroristen in der Vergangenheit immer wieder Anschläge auf Menschen verübt. Jedes Mal stellen sich die Angehörigen der Opfer, Politiker und viele andere die Frage nach den genauen Motiven. Was treibt die Täter an? Welche religiöse Überzeugungen, Weltanschauungen und sonstige Gründe gibt es für diese schrecklichen Taten? Die Professorin für Geschichte an der Universität Utrecht, Beatrice de Graaf, hat sich wissenschaftlich mit Radikalisierung und Terrorismus beschäftigt. Dabei spielen ihrer Ansicht nach Erlösungshoffnungen eine wichtige Rolle. Aber auch in politischen Bewegungen und autoritären Regimen haben sie ihrer Ansicht nach eine zentrale Bedeutung. Am kommenden Montag wird sie an der Humboldt-Universität zu Berlin einen Vortrag zu dem Thema haben. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Und ich habe sie gefragt, Frau de Graaf, was verstehen Sie unter Erlösungshoffnungen bei Menschen, die sich radikalisieren und terroristische Anschläge verüben?
Schauen wir mal auf die Geschichte von Hamas in Israel. Schon im Mai 2021 gab es einen Kampfaufruf von Hamas, wo sie sagten, wir wollen unsere heilige Stätte erlösen. Und Hamas hat damals auf die Al-Aqsa-Moschee gedeutet, wo israelische Polizeikräfte diesen heiligen Stätte abgeriegelt hatten für Besucher. Und das war für Hamas ein Auslöser, um an ihre Anhänger, Palästinenser, darzulegen, unsere Identität, unser Volk braucht dieses edle Heiligtum, Haram al-Sharif, und nur dadurch werden wir Erlösung bekommen. Und der Punkt hier ist, das Narrativ, das ist nicht nur Grundgebiet, das ist nicht nur Territorium, das ist auch nicht nur Macht, es ist auch nicht nur antikoloniale Widerstand gegen Israel, der als Besatzungsmacht da auftritt. Es ist ein religiöses Narrativ, wo sozusagen säkuläre Motiven, Grund, Territorium, Macht, aber auch transzendente, heilige Motiven verschrankt werden. Und wir wissen aus der Geschichte, dass sowas eine Wahnsinnskraft entfaltet. Das mobilisiert Leute nachhaltig für längere Zeit und mobilisiert auch zur Übergriff auf politische Gewalt. Und das ist der Punkt bei Erlösung. Da kommt einiges zusammen. Das ist Benehmen, es sind Überzeugungen, Dogmen und es sind auch bestimmte Emotionen, die da aufgeschürt werden, die dazu führen, dass politische Gewalt, dass Gewalttaten eigentlich viel einsichtiger werden für Anhänger. Und deswegen ist Erlösung so ein starkes Motiv. Und in meiner Forschung habe ich das in drei Phasen aufgezeichnet. Einmal gibt es Anfangsphase, wo ein Defizit, wo ein Mangel postuliert wird. Es reicht uns nicht, es fehlt uns etwas. Wir haben die Kontrolle nicht über den Tempelberg. Unser Volk ist zu sehr eingeschränkt. Wir haben Grundgebiet verloren. Das kann man auch über die sehr stark religiös deuten, dass gesagt wird, das Defizit, das ist auch die Sündhaftigkeit des Menschen. Wir funktionieren nicht gut als Muslime. Wir sind nicht rechtschaffen genug. Wir sind nicht sauber genug. Wir sind nicht rein genug. Na, dann gibt es das Angebot, das Leben umzugestalten, den Führer zu folgen, sich zu übergeben an den Kampf. Und dann die Hingabe, die Übergabe zum Kampf, die wird bestätigt von irgendeiner heiligen Schriften, wird bestätigt von Imamen, wird bestätigt von Anführern, wird bestätigt auch von der Anhängerschaft. Und das führt dann zu der Einsicht, ich habe jetzt auch wirklich Erlösung erreicht.
Welches Bild von der eigenen Religion haben Terroristen, die im Namen der Religion Gewalt anwenden?
Für meine Forschung habe ich in den letzten Jahren die Terrorismusinhaftierten in den Niederlanden, in den Haftanstalten besucht und interviewt. Bin auch nach Indonesien gegangen und habe das Gleiche gemacht. Aus diesen Erzählungen trat wirklich sowas hervor wie so eine Erlösungshoffnung, dass wenn wir uns zum Kalifat wenden, wenn wir hier ausreisen und auch das Grundgebiet vom Kalifat, damals gab es natürlich noch das Kalifat in Syrien, Irak, wenn wir das auch tatsächlich erreichen, dann wird uns die Verheißung, dann wird uns die Erlösung auch ermöglicht werden.
Spielt auch Sühne für diese Menschen eine Rolle, ihre kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen oder ein sinnloses Leben?
Ja, tatsächlich, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Viele, die sich zu dieser Ausreise bekannt haben, das waren Jugendliche muslimischer Herkunft. Die haben gemeint, wir waren schon straffällig geworden. Wir haben unsere Eltern betrogen. Wir sind auch nicht mehr in die Moschee gegangen. Wir waren keine reine Muslime. Wir haben den Glauben nicht ausgelebt, wie wir es hätten tun sollen. Und deswegen sahen wir in dieses Angebot, sich zu diesem heiligen Kampf, zu den Dschihads zu gesellen, die Möglichkeit, extra Punkte zu erzielen. Das hat auch wirklich einen Namen, Hasanat, das ist ein Art Punktensystem. Und wenn man dann genügend, ausreichend Punkte erzielt hat, Hasanat, dann hat man sozusagen sein Defizit gelöst, seine Sühne getilgt und kann für sich, ja, man muss es einfach so plakativ sagen, einen Platz im Himmel, einen Platz in der Nähe Gottes erreichen. Und das wird sehr emotional erlebt in vielen Darstellungen von inhaftierten Muslimen, aber auch Briefe und Tonlaute, die man von Dschihadisten bekommen hat, die auch gekämpft haben, werden auch bestimmte sensorische Erfahrungen beschrieben, die als Beweis gelten, dass diese Hasanat, diese Punkte auch erzielt wurden. Zum Beispiel, wenn ein Kämpfer stirbt, riecht er nach Datteln, er hat einen bestimmten Geruch, es werden auch Engel wahrgenommen, auf einmal gibt es frisches Brot, das für einen quasi aus dem Himmel hergefallen ist. Das sind so Narrative, die die Kämpfer sich gegenseitig teilen. Es gibt auch ganze Menge Schriften, wo das auch notiert wird. Ja.
Bei islamistischen Terroristen, Sie haben es gerade schon angesprochen, sind religiöse Gefühle, ein Moment der Erleuchtung, eine Erregung wichtig. Das schreiben Sie in einem Ihrer Vorträge auch. Aber keine intellektuelle Auseinandersetzung mit Religion oder eine tiefe Reflexion. Inwiefern trifft das auch auf christliche Nationalisten etwa in den USA zu?
Im MAGA-Diskurs von Donald Trump, da findet man zum Beispiel Elemente eines Erlösungsnarrativs, wo erstmal das Defizit Amerika sei verloren, korrupt, die Wahlen sind gestohlen, gebracht werden. Dadurch wird ein Gefühl kollektiver Mangel, kollektiver Sühne vielleicht auch sogar, dargestellt, das nach radikaler Handlung verlangt. Es geht auch um die Wiederherstellung, die Erlösung der Nation durch einen starken Führer, der in Amerika in der MAGA-Bewegung wie Donald Trump auch manchmal als König Kores aus dem Alten Testament gesehen. Es gibt auch so T-Shirts oder Baseball-Caps, wo es sagt, Jesus ist mein Erlöser, Trump ist mein Präsident. Da wird auch direkt dieser Bezug zu diesem christlichen White Nationalism, White Christian Nationalism hergestellt. Das kuriert natürlich auch zurück auf diese Idee der Manifest Destiny, was schon immer in Amerika vorhanden war, schon seit der amerikanischen Revolution, dass das amerikanische Volk von Gott berufen ist, eine spezifische Heilsgeschichte zu folgen und gibt diesem Volk dann auch die Legitimation, dass Gegner dann auch präventiv mit allen Waffen geschlagen werden können, um ihre Berufung sozusagen zu gerechtfertigen.
Der russische Präsident Wladimir Putin ist eine Allianz mit der russisch-orthodoxen Kirche eingegangen. Welche Ziele verfolgt er mit diesem Bündnis?
Bei Putin ist das schon möglich noch deutlicher und auch eigentlich schon seit 2000 und noch früher hat Putin selber angegeben, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion die russische Bevölkerung ein ideologisches Vakuum, das sind seine eigenen Worte, erfahren hat und dass für das russische Volk es daher notwendig sei, Nation, aber auch Autokratismus und Orthodoxie zusammenzuführen. Das ist die alte Triade schon aus den Zeiten Nikolaus des Ersten, die wieder neu mit neuem Geist belebt werden soll. Das hat Putin schon sehr früh gesagt. Schon bevor er Präsident wurde, als er Präsident wurde, hat er natürlich auch sofort, Jelzin auch vor ihm, aber Putin hat es noch stärker gemacht, hat auch dieses Bündnis mit der russisch-orthodoxen Kirche angetreten und hat dann auch das russische Volk eigentlich versprochen, es wieder auf der Weltbühne groß zu darzustellen zu lassen. Aber auch das hatte eine Art transzendente Bedeutung bekommen. Er hat sich, wie damals die russische Zaren, hat Putin sich inaugurieren lassen und hat dann auch die russische Gesellschaft versprochen, dass er gegenüber dem pervertierten Westen, dass er da eine überlegene Zivilisation, eine russische Zivilisation herstellen würde. Selbstreinigung, Selbstverteidigung, eschatologische Motiven, die Satanisten, das sind die anderen. Das heißt, es gibt eben auch in diesem Großmachtsnarrativ von Putin gibt es eben auch dieses erlösende Moment. Er lässt sich selber auch in Russland als Katachon. Ein Katachon, das ist derjenige, der den Antichrist widersteht und das eigene Volk befreit. So lässt er sich auch loben.
Wie können wir dieser ungesunden Verbindung von Politik und Religion wie in den USA oder Russland begegnen?
Na, halten wir mal fest, radikale Erlösung ist ein total mächtiges Narrativ. Und es fängt damit an, dass wir im Westen, vielleicht auch wir im säkularisierten Westen, dass wir das anerkennen, dass es mächtig ist. Und dann das Zweite, bietet die Geschichte auch Hoffnung. Wir wissen aus der Forschung, aus der Geschichte, dass die psychologische Spannweite so einer Erlösungserzählung nicht endlos ist. So eine Erzählung braucht Bestätigung durch Fakten. Und wenn die Fakten nicht mehr da sind, mehr Menschen sterben, die Ziele nicht erreicht werden, dann wird die Erzählung auch kontaminiert. Und wir können eigentlich nur darauf einwirken, dass wir solche Prozesse von Kontaminierung, dass wir die verstärken. Und man soll zumindest hierzulande dieses Narrativ ernst nehmen, aber möglichst natürlich auch ständig konterkarieren.
Sagt Beatrice de Graaf, Professorin für Geschichte an der Universität Utrecht. Sie hat im vergangenen Jahr auch ein Buch über Terrorismus und Erlösungshoffnungen geschrieben. Deutschlandfunk. Tag für Tag.